Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das hier ist noch nicht der offizielle Start der neuen Folge der Bergischen Macher. Vielmehr handelt es sich um einen kurzen Hinweis, dass es bei der Aufnahme der 16. Episode zu einem technischen Problem gekommen ist, das sich leider in einer schlechten Audioqualität bemerkbar macht. Dafür bitten wir vielmals um Entschuldigung und geloben Besserung. Dennoch lohnt sich das Dranbleiben, denn in den kommenden knapp 55 Minuten gibt es spannende Einblicke in ein Familienunternehmen aus dem Bergischen Land. Viel Spaß!
Willkommen bei den Bergischen Machern, dem Wirtschaftspodcast von der B-Boll Mediengruppe, Solinger Tageblatt und Remscheider Generalanzeiger. Mein Name ist Sven Schlikowai, ich bin Wirtschaftsredakteur beim RGA und ich habe mich heute in den Norden des Oberbergischen Kreises begeben, in die Stadt auf der Höhe, die Bergstadt nach Rade vom Wald. Das ist ja auch unser Verbreitungsgebiet. Und ich bin hier, weil ich zwei spannende Gesprächspartner gefunden habe. Ich begrüße zwei der vier Geschäftsführer von GIRA, Christian Feldgen und Dominik Maath. Herzlich willkommen.
Einen schönen guten Morgen.
Ich habe schon gesagt, Sie sind die Hälfte der Geschäftsführung quasi. Das heißt, wir müssen gleich mal so ein bisschen auf Ihre Aufgabenaufteilung kommen. Ich muss aber vorher noch mal einmal zum Unternehmen kommen. In Rade vom Wald muss Sie niemand vorstellen. In der Branche muss Sie niemand vorstellen. Es mag aber vielleicht da draußen noch einen Hörer geben, der in dem Namen nichts sagt, obwohl er mit hoher Wahrscheinlichkeit schon mal die Finger an einem Ihrer Produkte hatte. Sie stellen Produkte her, wo man die Finger drauflegen soll. Sie stellen auch Produkte her, wo man die Finger möglichst rauslassen sollte. Herr Maath, wir machen bei Ihnen den Anfang. Sie sind der Vertriebler. Wenn Sie jetzt doch mal auf einen Menschen treffen, der GIRA nicht kennt, wie stellen Sie GIRA vor?
Ja, wir sind die Welt zwischen an und aus. Wir stellen Schalter, Lichtschalter und Steckdosen her. Das ist unsere Herkunft, unser Ursprung. Aber darüber hinaus so viel mehr. Wir sind Türsteher, haben viele Produkte rund um die Türkommunikation. Wir sind Smart Home Pionier und haben eine ganze Menge an Smart Home Produkten und dann noch ein paar Ergänzungsprodukte, Rauchwarnmelder, ein schönes Radio und solche Dinge.
Also ich finde Sie in der Regel bei mir zu Hause in der Wand.
Genau, in der Wand und aber auch auf der Wand.
Herr Feldgen, ein paar Worte zum Unternehmen. Das ist klassischer Mittelstand. Ne? 1905 gegründet, dann noch nicht in Rade vom Wald, sondern damals noch im heutigen Wuppertal, richtig, aber dann nach Rade gekommen. Erzählen Sie ein paar Daten zum Unternehmen.
Ja, 1905 gegründet, wie gesagt, in Familienbesitz, damals wie heute, umgezogen nach Rade vom Wald. Wir sind jetzt hier am Standort, wir haben den vergrößert, ein großes zweites Werk hier 2018 hingestellt. Also Bekenntnis zum Land und zum Standort. Wir sind jetzt hier am Standort 1250 Mitarbeiter. Da kommen noch Außendienstmitarbeiter dazu und dann noch zwei Beteiligungen im Bereich Gebäudesystemtechnik in Lüdenscheid und in Oldenburg und dann noch eine Beteiligung Kunststofftechnik im Frankenland. Wir sind auch international unterwegs mit eigenen Mitarbeitern in Österreich, in Niederlande, in Spanien, in England und dann über andere Vertriebskanäle auch in vielen, vielen anderen Ländern dieser Welt.
Sie kommen ganz frisch quasi von Ihrer wichtigsten Messe zurück, von der Light and Building in Frankfurt. Das ist die wichtigste Messe weltweit für Licht- und Gebäudetechnik. Platte Frage, wie war's?
Sehr gut. Wir sind sehr zufrieden mit der Messe. Wir waren vor der Messe ja nicht sicher, wie sie angenommen wird während Corona. Und daher sind wir sehr froh. Wir hatten über 100.000 Besucher, meine ich. Wir hatten sehr positives Feedback zu unserem Messestand, aber auch zu unseren Produkten, hatten sehr gute Gespräche. Ja, und so können wir ein sehr positives Resümee ziehen. Wir sind froh, dass wir mit der gesamten Teamstärke aus Überzeugung hingefahren sind. Es hat sich so für uns ausbezahlt. Aber Christian, wie?
Ja, mit anderen Worten dasselbe. Es hat einfach richtig Spaß gemacht. Ja. Die letzte Messe war 2018. Wir haben viel Gas gegeben in den letzten 4 Jahren, was neue Produkte, Entwicklung angeht. Wir haben auch immer Spaß dran, Trends zu setzen und haben jetzt eben vieles zeigen können. Und dann freuen sich die Entwickler, die Produktmanager und der Vertrieb, wenn man es dann das erste Mal die neuen Kinder alle den Nachbarn und der Welt zeigen kann. Und das hat sich sehr gut angefühlt. Ja, Feedback hat der Dominik gerade erwähnt. Hat richtig, richtig Spaß gemacht, mal wieder rauszugehen.
Jetzt haben Sie schon die Trends und die Neuheiten angesprochen. Was sind denn die Trends, die Sie von der Messe mitbringen? Was erwartet den Häuslebauer, den Gebäudeausstatter in den nächsten Jahren?
Ungebrochen ist der Trend und die Nachfrage nach gutem Design. Es ist ein Produkt auf der Wand, auf 1,10 Meter, 1,20 Meter, was man anguckt. Schalter oder auch gelegentlich an der Höhe die Steckdose. Also das gute Design ist nach wie vor ganz wichtig. Auch einige unserer Neuheiten, Tastsensorik, also Schalter für Smart Home Bedienung, sind darunter. Generell der Trend Smart Home. Es kommt natürlich immer weiter in die Breite. Wir haben ein neues System vorgestellt, was sag ich mal, die Barrieren einer Smart Home Installation sowohl für den Häuslebauer als auch für den Elektriker deutlich senkt. Es ist viel einfacher in Betrieb zu nehmen, es ist einfacher zu planen, es ist sehr funktionssicher, anders als viele Aftermarket- oder DIY-Produkte, Do-it-yourself-Produkte. Also das ist ein Trend, da haben wir was Großes Neues vorgestellt. Aber eben auch andere Sachen. Wir haben jetzt ein neues Radio, Unterputzmontage, was dann auf IP, also WLAN-mäßig funktioniert, sehr einfach zu installieren, in Betrieb zu nehmen ist. Man kann damit auch, wenn man möchte, seinen Sohn als Lautsprecher steuern. Also viele Innovationen im Bereich Smart Home. Türkommunikation, zeigen wir einen neuen Fingerabdruckerkennung, mit dem man sich Zugang verschaffen kann, der auch einfach zu administrieren ist über eine App. Also man sieht, wie diese ganze Consumer-Geschichte, App-Bedienung, Einfachheit über die Bedienoberflächen, wie die dann in Smart Home Einzug hält. Und da haben wir auch, an der Stelle haben wir versucht, viel Gas zu geben und einige Produkte gezeigt.
Das Thema Smart Home werden wir natürlich gleich nochmal ansprechen. Das ist ja ein sehr, sehr spannendes. Ich würde noch ein bisschen bei der Messe bleiben wollen. Es gibt ja so ein paar große Messen, die wir als Wirtschaftsredaktion beim RGR und Sonja Tageblatt verfolgen. In Frankfurt gibt es ja noch die Ambiente, das ist für die Solinger Haushaltswarenhersteller die wichtigste Messe, die Eisenbahnmesse in Köln. Und die machen ja gerade alle eine besondere Phase durch, die auch zu der Frage führt, brauchen wir eigentlich noch so Messen? Lohnt es sich wirklich? Sie waren, ich habe das Foto gesehen, Sie waren mit einem gigantischen Stand, 1400 Quadratmeter, und dem Mannschaftsfoto nach zu urteilen, sicherlich mit 100, 120 Mann da. Braucht man das noch, dass das alles nach Frankfurt gekarrt wird? Oder ersetzt Digitales das nicht längst?
Also ich glaube, beides hat seine Daseinsberechtigung. Aber Geschäfte werden nach wie vor zwischen Menschen gemacht. Das ist uns wichtig, mit unseren Partnern in Handel und Handwerk direkt im Dialog zu sein, direkt das Feedback zu unseren Produkten zu kriegen. Und das ist halt im 1:1 an der Produktwand deutlich intensiver und ehrlicher, als jetzt, wenn wir digital über virtuelle Meetings unsere Produkte präsentieren würden. Und deshalb glaube ich, werden die Messen ihre Daseinsberechtigung behalten. Sicherlich angereichert um digitale Formate, da wird sich die Welt weiterentwickeln. Wir hatten zusätzlich zu den über 20.000 Messebesuchern bei uns auf dem Stand auch mehrere tausend virtuelle Besucher, die sich unsere Formate dann über Internet angeschaut haben. Gerade international war es nicht allen Ländern möglich, nach Frankfurt zu reisen. Und so können wir dann die Messe verlängern und virtuell dann auch zusätzliche Besucher erreichen. Und ich glaube, in die Richtung werden wir uns weiterentwickeln.
Ich habe gerade schon die internationale Eisenbahnmesse erwähnt, die ja für die Remscheider Werkzeughersteller so die wichtigste ist. Es gibt ein paar Parallelen zu Light & Building, finde ich. Also eigentlich finden beide zweijährig statt. Eigentlich beide im Frühjahr, aber diesmal sind beide in den Herbst verschoben worden. Was bei der Eisenbahnmesse nicht nur für Freude gesorgt hat, weil die Hersteller halt vieles auf dieses Frühjahr ausrichten. Da sind die Kataloge erschienen und manche haben sich halt gefragt, was sollen wir da jetzt eigentlich noch? Ein paar große waren ja auch nicht da. Als Laie von außen betrachtet habe ich aber bei der Light & Building das Gefühl, die kam eigentlich jetzt zur genau richtigen Zeit. Also A, natürlich 4 Jahre Pause, das eine. Aber wir reden ja gerade alle über Energie, über Energiemanagement. Kam die Messe auch für Sie zur richtigen Zeit gerade?
Ja, einfacher. Wir hätten die gerne im März besucht, aber wir haben sie genauso gerne jetzt im Oktober besucht. Also das war uns jetzt wichtig, war, dass sie stattfand,
ja,
mit richtig Vorlauf, sodass genug Kunden kamen. Der Dominik hat es gerade gesagt, wir hatten sehr regen Verkehr bei uns auf dem Messestand. Also das war jetzt einfach richtig. Punkt.
Bleiben wir kurz beim Thema Energie. Jetzt stellen Sie ja keine klassischen Energieverbraucher her. Ja, so ein Radio verbraucht auch mal Strom und Steuerung verbraucht Strom. Ihre Produkte, da läuft Strom durch, die steuern damit Strom. Ist dieses Thema energieeffizient für Gira ein Thema? Und wenn ja, ist es das schon länger oder jetzt seit einem halben Jahr?
Energieeffizienz ist natürlich ein Thema und ja, unsere Geräte verbrauchen Strom, aber sie bieten natürlich sehr viel Möglichkeiten, Strom zu sparen über Automatisierung. Wenn ich statt über Lichtschalter den Raum bediene und das jedes zweite Mal anlasse, wenn ich stattdessen einen Bewegungs- oder Präsenzmelder nehme, der das Licht auch wieder ausschaltet, wenn keiner den Raum nutzt, dann kann ich sehr viel Energie sparen. Das ist nur ein sehr offensichtliches Beispiel. Mhm. Gebäudeautomation, und das ist unser Geschäft, neben Schaltern und Steckdosen, bietet viele Möglichkeiten, Effizienzen in der Heizungsregelung, in die Beleuchtung, über die Beschattung ins Gebäude sozusagen zu programmieren. Aber wir denken auch weiter. Wir haben ein Produkt gezeigt, was bei unserer Tochter ISE in Oldenburg entstanden ist, wo man dann auch eine Ladesäulensteuerung eines Autos mit einem Lastmanagement über ein Gebäudeautomatisierungssystem basierend auf KNX mit integrieren kann. Also wir machen uns da auch Gedanken, wie das Thema Energiemanagement, was wir dazu beitragen können oder was wir den Kunden anbieten können. Ja, das eben genannte sind so Gedanken. Da passiert einiges.
Ist das eine professionelle Sicht oder hatte der Kunde das auch schon vor der Ukraine auf dem Schirm? Also ich stelle mir halt die Frage, natürlich wenn es hell wird, wenn es warm wird, wenn es kalt wird, da hat jeder Energie im Blick. Aber wenn ich Komfort, also das ist ja bei HomeSmart geht es ja häufig um Komfort, also wenn ich möchte, dass ich meine Jalousien mit dem Smartphone raub, ist mir der Stromverbrauch egal oder war das schon immer ein Thema?
Nein, es war ein Thema, war es immer, aber eher untergeordnet zu Komfort, haben Sie völlig recht. Komfort war das führende Thema bei Smart Home. Da bietet es einfach viele Möglichkeiten, dass morgens automatisiert was hochgeht, dass man über einen Zentralausschalter beim Verlassen des Gebäudes alles ausschalten kann. Effizienz würde ich es eher nennen als Energiemanagement, war immer ein Thema, aber vor allen Dingen ist es der Komfort gewesen.
Bleiben wir ganz kurz bei dem Thema Energie. Das ist natürlich für Sie als produzierendes Gewerbe ein heißes. In Solingen, in Remscheid ächzt die metallverarbeitende Industrie, weil Metallverformung halt total schwierig ist, wenn das Metall kalt ist. Jetzt arbeiten Sie mit Kunststoff. Das ist nichts anderes. Sie müssen Granulat schmelzen und dann spritzen. Das geht kalt auch extrem schwierig. Wie gehen Sie mit der derzeitigen Situation um?
Also erstmal ist es für uns, hat es nicht annähernd den Stellenwert wie eine metallverarbeitende Branche, wie Werkzeugbau oder auch Aluminiumverarbeitung etc. Der Energieaufwand ist bei uns ein deutlich, deutlich kleinerer, gemessen an den Gesamtkosten. Ja, aber Kunststoff schmilzt halt bei wesentlich niedrigeren Temperaturen als die Metalle. Ja. Das machen wir typischerweise über Strom, nicht über Gas. Also ja, uns trifft es auch, aber wir sind hier sicher nicht an der vordersten Front der betroffenen Unternehmen, weil unser Geschäft ist, auch wenn wir hier produzieren, nicht so energieintensiv wie viele andere Branchen.
Ich würde gerne noch einen Blick in die letzten Jahre werfen. Wir haben uns vor, ich weiß gar nicht, einem halben, dreiviertel Jahr letztes Mal unterhalten. Wir haben jetzt quasi von Rekord zu Rekord, Umsatzrekord zu Umsatzrekord eilen mit Gira. Das ist ja auch bis zu einem gewissen Grad leicht verständlich. Das Geld war billig. Also A, macht es keinen Sinn, es aufs Konto zu legen. Noch, wenn ich einen Kredit haben wollte, kriegte ich den günstig. Die Leute wollten es sich schön zu Hause machen während Corona. Das sind natürlich alles Dinge, die gerade flöten gehen. Die Zinsen steigen, die Leute müssen ihr Geld zusammenhalten. Haben Sie Sorge, dass Sie nach mehreren Rekordjahren, dass sich der Wind jetzt dreht?
Also der Wind dreht sich sicherlich zu einem gewissen Maße. Wir hatten ganz tolle Jahre hinter uns, da freuen wir uns auch sehr drüber. Wir glauben aber insgesamt, dass der Wohnungsmarkt in Deutschland nach wie vor wachsen wird. Der Bedarf nach bezahlbarem Wohnraum ist nach wie vor hoch. Wir sehen, dass die Genehmigungen für Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser rückläufig sind, aber für Gebäude mit mehreren Wohneinheiten sind wir nach wie vor auf einem hohen, guten Niveau. Und so glauben wir schon, dass auch in Zukunft weiter wir wachsen können auf der einen Seite, auf der anderen Seite, dass wir über Innovationen, so wie wir es in den vergangenen Jahrzehnten auch geschafft haben, einfach uns ein Stück weit abkoppeln können von der allgemeinen Marktentwicklung und ein Stück weit besser sein wollen. Das ist unser Anspruch und da sind wir auch, wenn wir in die Zukunft blicken, auch wenn jetzt ein bisschen Gegenwind bevorsteht nach ein paar Jahren mit schönem Rückenwind, glauben wir, dass wir uns nach wie vor gut entwickeln können. Und ja, Kopf ins Sand stecken gilt bei uns nicht. Wir wollen positiv in die Zukunft schauen und das tun wir auch.
Ich würde gerne beide Aspekte, die Sie gerade gesagt haben, einmal aufdröseln, nämlich die Bewegung mit dem Markt und die Bewegung über dem Markt. Bleiben wir einmal bei der Bewegung mit dem Markt. Sie haben es gesagt, eigentlich müssten in Deutschland jedes Jahr Hunderttausende neue Wohnungen gebaut werden. Würde das passieren, würden Sie wie viele andere davon profitieren. Nicht zuletzt würden natürlich auch die Menschen profitieren, die dann wohnen, aber klar, irgendeiner muss es bauen, irgendeiner liefert die Komponenten. Das passiert ja nicht in dem Maße, wie es jetzt passiert. Sehen Sie da die Chance, dass das wirklich passiert? Gibt es da konkrete Forderungen aus Ihrer Branche, was da eigentlich anders gemacht werden müsste, damit es passiert?
Also wir glauben sicherlich, dass dann ein Stück weit die Politik mit in der Verantwortung ist, über Förderprogramme bezahlbaren Wohnraum zu unterstützen. Zum einen, um genügend Wohnungen zu gewährleisten. Auf der anderen Seite die Energiewende zu unterstützen über Förderprogramme für Sanierungen, wo dann eben deutlich an der Energieeffizienz in Gebäuden gearbeitet wird. Und da sehen wir schon einen Bedarf. Ich glaube, heute ist es für viele Privatmenschen nur schwer finanzierbar bei den gestiegenen Preisen und bei den gestiegenen Zinsen. Und da wäre natürlich schon der Wunsch aus der Elektrobranche, aber nicht nur aus der Elektrobranche, aus der gesamten Baubranche, dass die Politik da Antworten findet und über Förderprogramme das unterstützt. Energiewende, hatte ich gesagt, wird auch nicht ohne die Elektrobranche funktionieren. Und der Sanierungsbedarf in Deutschland ist nach wie vor sehr hoch. Wir haben einen sehr alten Wohnungs- und Gebäudebestand in Deutschland. Und wenn wir in der Sanierungsquote von 1-3% kämen, dann wäre das auch schon ein deutlicher Schub für die Baubranche und, glaube ich, auch gerade für die Energiewende ganz wichtig, weil heute nach wie vor einfach enorme Mengen Energie ineffizient verpuffen, weil die Gebäude nicht effizient sind.
Das andere war die Bewegung mit oder über dem Markt. Auch darüber hatten wir uns beim letzten Mal unterhalten. Ja, ich habe gerade die Erklärung gesagt, warum der Baubranche insgesamt gut ging, aber Sie legten ja damals großen Wert auf die Feststellung, dass sie sich aber mehr als der Markt entwickeln. Mhm. Überhaupt ist Gira ja eine Erfolgsgeschichte. Was mich zu der Frage führt, was ist eigentlich Ihr Erfolgsgeheimnis?
Da gucken wir uns jetzt an, das sehen die Zuhörer nicht. Sicherlich eine gewisse Mittel- und Langfristorientierung, was uns auch von Konzernen unterscheidet. Innovationsfreude und Kraft. Wir haben immer wieder Dinge rausgebracht. Auch mal Dinge, nach denen vorher keiner gefragt hat, die sich dann aber zum Erfolg entwickelt haben. Wir saßen am Gründungstisch der KNX Association. Das ist heute der weltweit relevanteste Standard für Gebäudeautomation. Da saßen wir also damals sehr kleiner Mittelständler neben Firmen wie Siemens. Wir haben ein Produkt wie den Home-Server rausgebracht, der Gebäudeautomatisierung überhaupt erst verbreitungsfähig gemacht hat. Damals noch für ein zahlungskräftiges Publikum. Produkte wie den S1 aus der jüngeren Vergangenheit haben wir gewagt, die es möglich machen, aus der Ferne sehr sicher und weg von internationalen Strukturen auf ein Smart Home zuzugreifen. Also das Thema Sicherheit haben wir auch sehr früh entdeckt und dann bedient. Ja, das sind nur so Beispiele, oder wie das Unterputzradio, da hatte vorher auch nicht wirklich einer nachgefragt, ist ein Erfolgsprodukt gewesen, Türkommunikation mit in die Schalterprogramme zu bringen, vom Formfaktor elektronische Miniaturisierung zu nutzen. Das sind alles Beispiele, also jetzt mein sehr technisches.
Ja, der Produktentwickler antworten.
Ja, tut auch.
Viel Innovation, die ja übrigens viel weiter zurückgehen. Ich habe gesehen, Gira hat 1926 das erste Mal in eine Steckdose bewegliche Kontakte reingebracht, sodass man also immer Kontakt auch wirklich hatte. Heute selbstverständlich, dass das kleine Federn-Elemente sind, 1926 eine Innovation. Aber ist es nur Produktinnovation? Jetzt gucke ich den Vertriebler, Marketingmensch an. Ist es das nur?
Bevor du antwortest, lass mich noch einen dazu setzen. Weil es ist nicht nur Innovation, es ist auch Design.
Ja.
Es ist auch sehr viel Design. Wir haben viel Fortschritt in der Vergangenheit gemacht und das lassen wir auch in der Zukunft nicht aus den Augen, dass unsere Produkte ansprechend wirken, dass sie dem Bauherren und dem Architekten und wer immer so drauf guckt, wirklich gefallen und dann auch langlebig die Freude am Design machen. Mhm. Das ist auch ein ganz wichtiger Bestandteil, weil im Schaltschrank passiert zwar einiges, aber an der Wand wird es gesehen, ja, und wird bedient und wird angefasst. Und das muss auch stimmen. Also jetzt, Dominik.
Aber ich hätte gesagt, alles richtig. Natürlich sind Ihre Produkte, bieten eben was fürs Geld, optisch wie technisch. Aber ist nicht die eigentliche Leistung, dass es Gira, würde ich jetzt als Laie fast sagen, dass Gira gelungen ist, bei sowas relativ Banalem wie einem Schalter oder einer Steckdose eine Marke zu kreieren?
Absolut. Also ich glaube, der Erfolg hat viele Gründe. Neben den Innovationen, neben der Qualität, neben dem Design ist es uns auch gelungen, einfach eine attraktive Marke aufzubauen. Das hilft uns gerade in der Endkundenwahrnehmung auch einfach attraktiver uns darzustellen, uns besser zu entwickeln. Viele Handwerksbetriebe arbeiten mit Gira, weil sie sagen, Gira war die erste Schaltermarke mit Fernsehwerbung. Ja. Und wir sind stolz darauf, dass unsere Produkte im Fernsehen gezeigt werden, mit denen wir täglich arbeiten. Und das war lange vor meiner Zeit. Das habe ich auch nur jetzt die letzten Jahre öfters aus unserem Kundenkreis gehört. Und das ist für mich so ein Beispiel dafür, dass einfach auch die Handwerker, dass denen das wichtig ist, dass sie für eine attraktive Marke arbeiten, für eine bekannte Marke. Und das ist uns, glaube ich, sehr, sehr gut gelungen. Und das ist auch ein Puzzlestück, was zum Erfolg beiträgt.
Ich komme trotzdem nochmal zu dem Produktentwickler zurück. Sie haben das ja beides gerade angesprochen. Ihre Produkte müssen funktionieren, funktional sein, möglichst halten und sie müssen schick aussehen, weil sie eben an der Wand, in der Wand sind. Es gibt bei der Produktentwicklung durchaus mal die Situation, wo sich Funktionalität und Optik widersprechen oder zumindest in einen Konflikt miteinander geraten. Ist das bei Ihnen auch so? Und wenn ja, was gewinnt dann?
Das ist nicht gelegentlich auch so, das ist immer so. Das ist immer ein Kompromiss, der uns herausfordert. Ich bringe mal das Beispiel unserer aktuellen Türkommunikation, das System 106. Wenn Sie das mal angucken, wie wenig das aufbaut als eine Aufputzlösung an der Tür, dann ist das für die Technik eine Riesenherausforderung gewesen, ein so schlankes Design für eine Aufputzmontage zu machen, sodass man nicht in die Dämmung der Außenhaut des Gebäudes rein muss. Das ist eine Riesenherausforderung, genau wie Elektronik in eine Unterputzdose zu bringen, wo keine Wärmeableitung besteht, Abführungsmöglichkeit besteht. Das ist immer die Herausforderung und dann zählen eben die letzten 20%, die man ja mehr ins technische Risiko geht oder technische Innovation macht, um das zu schaffen. Das ist immer dann der Anspruch. Deshalb die Technik muss sich da immer vom Design herausfordern lassen.
Okay.
Und das beste Ergebnis zählt und nicht die Technik gewinnt oder das Design. Das geht eigentlich nicht.
Aber es muss immer einen Kompromiss geben, habe ich gesehen.
Es muss immer einen Kompromiss geben, weil wir haben eine Mischung aus normativen Anforderungen. Es muss auch sicher sein, die Temperaturen müssen immer im richtigen Bereich bleiben, nichts darf zu heiß werden. Es muss alles sehr lange halten, Zehntausende von Schalt- oder Steckzyklen. Bei uns idealerweise noch mehr, deutlich mehr als die Standards verlangen. Also das muss immer gegeben sein, aber es muss eben klasse aussehen und dann... Ja, da muss man immer neue Wege gehen technisch. Da muss es außen auch noch wasserfest sein und die Sonnenbestrahlung. Also das sind viele Anforderungen. Und Design muss ja dann auch nach 5, 6, 8 Jahren oder 10 Jahren noch gut aussehen. Ja. Das sind keine Konsumerprodukte, die man nach 3 Jahren wegwirft. Also der Kompromiss ist immer ein dauerndes Verhandeln zwischen Technik und Design. Davon leben wir auch so ein bisschen, dass wir dieses Ringen hier mit sehr viel Ambition betreiben.
Ja. Aber ich finde, Sie haben gerade einen ganz spannenden Aspekt angesprochen, nämlich die Langlebigkeit, also nicht die technische, sondern die optische Langlebigkeit. Ja. Die meisten Ihrer Produkte werden in meine Häuser eingebaut und die renoviere ich nicht alle 3 Jahre. Ein Auto gebe ich nach 3 Jahren im Leasing oder 4 Jahren im Leasing zurück, sehe ich heute mal ein 10 Jahre altes Auto, denke ich mir, ach du Herzgott, sowas bist du früher gefahren. Klamotten brauchen wir gar nicht drüber reden, haben eine viel kurzfristigere noch. Aber bei Ihnen geht es ja technisch wie optisch um Produkte, die 10, 15 Jahre in der Wand bleiben. Wie beachtet man das? Wie macht man das?
Ja, da müsste jetzt am liebsten unser Leiter Produkt und Design die Frage beantworten. Es ist genau Bewusstsein, diesen Grad bedienen zu wollen. Es ist eben nicht modisch im Sinne von Trend zu haben, aber Attraktivität. Wir gucken uns also immer Branchen an, wie die Möbelindustrie. Wir gucken uns die längerfristigen Trends sehr bewusst an. Ja, wir haben im Haus eigene Designkompetenz, die genau mit der Fragestellung unterwegs ist, um die kurzfristigen Trends von den langlebigen zu trennen, um dann zu sagen, was ist jetzt unsere Antwort darauf, Formen, Sprache, Materialien und Oberflächen, die nicht kurzlebig sind, aber zeitgemäß wirken. Wenn Sie jetzt gucken, bei uns ein E2 ist jetzt wie lange im Sortiment, ich weiß gar nicht, wirkt immer noch frisch und modern, Verkaufszahlen steigen jedes Jahr, aber auch ein elektronisches Produkt wie der G1 ist schon sehr lange im Markt, der sieht immer noch frisch aus. Auch es gilt ja nicht nur, diese Fragestellungen betreffen ja nicht nur das physische Design, sondern auch das Digitale.
Ja.
Eine Oberfläche einer App, die muss auch nach bei uns, andere wechseln dann mal schnell die Oberflächen einer App, das können wir nicht machen mit der Häufigkeit, weil das sind dieselben Bedienoberflächen für die eingebauten Wandbediengeräte.
Ach so, das ist aufeinander abgestimmt.
Das ist aufeinander abgestimmt.
Die App auf dem Smartphone zu aktualisieren wäre eine Kleinigkeit, aber dann unterscheidet sich das halt am gewissen Punkt von dem Bedienelement an der Wand.
Und das leisten wir uns nicht. Wir wollen da auch eine Durchgängigkeit haben, wie wir sie beim physischen Design, beim anfassbaren Design haben, die wollen wir digital genauso haben. Ob das am PC ist, auf dem Handy oder auf dem Bediengerät an der Wand. das ist auch ein Anspruch, mit dem wir unterwegs sind, auch ein, durchaus Konflikte auslöst. Aber die Antwort auf die Frage ist, wir setzen uns genau mit der Frage sehr bewusst auseinander und haben auch in-house eben die Kompetenz, das zu tun.
Genau, und das zeichnet natürlich auch einen guten Designer aus, dass er ein Gespür hat, welche Designs tragen sich über mehrere Jahre oder Jahrzehnte. Und da sind wir sehr stolz, dass wir auch das eigene Team da im Haus haben und dass uns das über die Jahre gelungen ist, mit erfahrenen Designern einfach auch Trends frühzeitig zu erkennen oder selber auch zu setzen. Und das ist sicher auch ein Qualitätsmerkmal für unsere Produkte.
Zahlt auch auf das eben von dir genannte, zahlt auch sehr auf Marke ein.
Ja.
Auch eine digitale Wiedererkennung hat dann viel mit Marke zu tun. Mhm. Genau wie das Design eines Produktes. Und auch hier gilt ein anderer Ansatz, den wir sehr bewusst fahren, die sogenannte vertikale Integration. Wir haben eben Design, wir haben Usability-Experten, wir machen die App-Entwicklung selber, das machen nicht irgendwelche Agenturen, die wir wechseln. Also auch hier durch vertikale Integration der Kompetenzen, das im Haus zu haben,
ist hier eine Befähigung. Und den Kunden gut zuzuhören, einmal den Endanwendern, die tatsächlich unsere Produkte dann täglich benutzen, wie aber auch unseren Partnern im Elektrohandwerk, die täglich unsere Produkte verbauen, da genau hinzuschauen, was erleichtert dem Endanwender oder dem Handwerker beim Verbauen, was erleichtert ihm das Leben zu verstehen, was da die Bedürfnisse sind. Und das ist auch was, was wir auch über unser Service-Team sehr akribisch machen und dadurch, glaube ich, auch Service ist eh auch ein wichtiges Puzzlestück in unserem Leistungsangebot, was gerne angenommen wird im Markt und was uns, glaube ich, auch hilft, überdurchschnittlich erfolgreich zu sein.
Ich würde bei dem Aspekt gerne nochmal bleiben und auch eben diesem Spannungsfeld, Funktionalität, Optik und da ein bisschen auf Ihren Vertrieb kommen. Sie haben ja in der Regel eher einen indirekten Vertrieb. Das heißt, Sie verkaufen ja nicht an Klaus Müller, sondern Sie verkaufen an den Fachhandel, der verkauft an den Fachhandwerker und der baut das Klaus Müller in die Wand.
Ja.
Wie schwierig ist es dann, mit Klaus Müller in Kontakt zu kommen und zu wissen, was Klaus Müller möchte?
Es war früher sicher schwieriger. Heute wenden sich viele Endanwender direkt an uns, chatten uns über unsere Website an oder schreiben uns E-Mails, bitten um Unterstützung. Wir haben eine Bauherren-Hotline, da telefonieren wir auch viel mit Endanwendern. So gesehen ist es heute einfacher, aber wenn wir jetzt gerade Produkte entwickeln, Produktmanagement in der Entwicklung, dann setzen wir uns natürlich auch gezielt mit Endkunden zusammen. Jeder von uns ist natürlich auch Endkunde für sich und versuchen da die richtigen Fragen zu stellen, um besser zu verstehen, was sind die Bedürfnisse, was sind die Herausforderungen von Endanwendern.
Aber
die digitalen Medien, Social Media.
Ja.
Suchen und stellen wir durchaus sehr bewusst viel Kontakt mit Endkunden her.
Ja. Aber beim eigentlichen Verkaufsprozess sind Sie ja in der Regel nicht dabei.
Ja.
Wissen Sie was über diesen Verkaufsprozess? Wissen Sie, wie wichtig ist das Votum des Fachhandwerkers? Wie oft setzt sich der Bauherr aus optischen Fragen durch? Kennen Sie diesen Prozess oder ist das ein Buch mit sieben Siegeln für Sie?
Den kennen wir absolut. Der beschäftigt uns natürlich auf der Vermarktungsseite regelmäßig. Da gibt es auch Studien dazu, wie viele Endverbraucher entscheiden sich wegen dem Design, wegen der Qualität, wegen der Marke, wegen der Funktionalität für ein Produkt. Da gibt es Studien, die kann man sich anschauen. Und dann hören wir natürlich dem Fachhandwerk sehr genau zu, weil gerade der Fachhandwerker die Produkte dem Endanwender dann auch verkauft und da ist es einfach wichtig, dass wir das Fachhandwerk so unterstützen, dass sie gerne mit uns arbeiten über Services, über vernünftige Broschüren, über vernünftige Produkte. Das Gesamtpaket muss stimmen, damit der Fachhandwerker gerne mit uns arbeitet. Und da gibt es auch Analysen dazu, dass eben in der Elektrobranche bis zu 80% der Markenentscheidungen durch den Fachhandwerker getroffen bzw. beeinflusst werden. Und dementsprechend ist das Fachhandwerk für uns weiterhin auch eine ganz, ganz wichtige Zielgruppe. Und unser Ansatz ist eben auf der einen Seite Richtung Endkunden bekannt zu sein, damit wir auch nachgefragt werden, damit ein Endkunde möglichst schon mit einem positiven Bild von Gira zum Fachhandwerker gelangt und auf der anderen Seite der Fachhandwerker dann aber auch gerne mit uns arbeitet und dem Endanwender dann eben nicht erklärt, dass er besser eine andere Marke einsetzen soll. Und so tun wir das eine ohne das andere zu lassen, würde ich sagen.
Und mit den Handwerksbetrieben stehen Sie ja schon allein deswegen in einem engen Austausch, die sind regelmäßig hier.
Ganz genau, wir schulen mehrere tausend Fachhandwerker hier in Radevormwald oder auch virtuell. Und unsere Vertriebsmannschaft mit über 100 Leuten alleine im Markt Deutschland ist natürlich auch täglich im Kontakt, sodass wir mehrere tausend Handwerker auch im Land, in den Betrieben besuchen und da regelmäßig unsere Produkte vorstellen, unterstützen bei Projekten, bei der Projektierung, dann aber auch bei der Inbetriebnahme oder auch wenn es mal ein Problem gibt, im Nachgang die Probleme dann zu lösen. Da sind wir mit unserer Vertriebs- und Marketingmannschaft natürlich auch sehr eng an unseren Partnern.
Ich muss noch mal zwei Themen aufgreifen, die beide schon mal eines waren, nämlich klar, Gira. Sie sagen, glaube ich, selber, wie sind die mit den Schaltern und noch so viel mehr oder so ähnlich, gibt es eine Formulierung. Genau. Also die Welt kennt sie für Schalter und Steckdosen. Das ist ja einerseits total schön, dass sie in ihren Märkten absolut bekannt dafür sind. Andererseits ist ihre Kommunikation aber immer darauf ausgelegt zu sagen, ja, wir machen aber auch noch mehr. Das heißt, ist es eigentlich Fluch, dass man sie mit diesen beiden Produkten in Verbindung bringt und dann manchmal das Smart Home vergisst? Oder ist es Segen, dass sie einfach da so erfolgreich sind, dass sie darauf aufbauend Smart Home in den Markt bringen können?
Ich würde sagen, das ist Fluch und Segen zugleich. Wir freuen uns über alle Schalter und Steckdosen, die wir täglich verkaufen. Und das sind richtig viele. Und da sind wir stolz drauf. Da haben wir auch, glaube ich, eine ganz gute Rolle im Markt. Und deshalb ist es ein Segen. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich gerne auch noch mehr Smart Home verkaufen und noch mehr Produkte aus der Türkommunikation. Und so gesehen kann es dann auch ein bisschen ein Fluch sein. Aber das eine hilft, die Bekanntheit hilft uns natürlich auch in anderen Geschäftsfeldern zu wachsen. Und deshalb würde ich es eher als Segen.
Zumal es ja eine stabile wirtschaftliche Basis einfach bietet.
Das genau.
Das ist ja auch nicht jeder.
Absolut. Und daran wollen wir auch gar nichts ändern. Wir wollen gerne auch weiter viele Schalter und Steckdosen verkaufen.
Herr Feldgen, das ist aber vielleicht einfach der Punkt, an dem wir mal in das Thema Smart Home einsteigen müssen, nämlich indem wir es vielleicht mal erklären. Wir benutzen das beide jetzt, oder alle drei benutzen wir es jetzt schon während des Gesprächs. Ich glaube auch, dass ich eine grobe Vorstellung davon habe, was das sein kann. Kann man das in zwei, drei Sätzen zusammenfassen, was Smart Home ist?
Oh, schwierig. Vielleicht besser nicht den Techniker die Frage stellen. Es ist eben deutlich gestiegener Komfort über Automatisierung. Ja, ich muss keinen Lichtschalter betätigen. Das Licht geht an, wenn ich mich im Raum bewege. Wenn die Sonne scheint und ich abwesend bin, dann kann entweder die Jalousie oben bleiben, wenn der Raumtemperatur niedrig ist, oder sie kann runtergehen, wenn es zu warm wird. Ich verlasse das Haus und drücke eine Taste und ich weiß, alles, was aus sein soll, ist aus. Und da ist auch die Steckdose von der Kaffeemaschine aus. Muss mir nicht im Auto Sorgen machen, habe ich alles ausgeschaltet. Also es sind viele dieser Komfortdinge, die ganz unscheinbar funktionieren oder die man sehr bewusst steuern kann, aus der Ferne mal eben gucken, was zeigt mir denn das Kamerabild im Wohnzimmer oder im Garten. Also das sind sehr viele Möglichkeiten und die unterschiedlichen Bedürfnisse, also die Bedürfnisse unterscheiden sich auch der Kunden, was möchte er denn smart haben und wo möchte er lieber aktiv entscheiden, statt eine Automatik entscheiden zu lassen, die da gibt es auch Unterschiede. Aber es geht darum. Es geht um Effizienz, es geht um Komfort. Möchte ich, wenn ich in einem Wohnzimmer mit mehreren Leuchten, Stereoanlage, Fernseher bin, immer 5 Tasten drücken, damit ich die richtige Beleuchtung zum Fernsehen habe, nachdem ich vorher Abend gegessen habe? Oder sind es 2 Szenentasten? Ich drücke die Szene Gemütlichkeit und dann dimmen die Leuchten und 2 andere gehen aus und das Radio geht an. Oder möchte ich das alles einzeln bedienen müssen? Das ist ein anderer Fall. Also es gibt sehr viele Spielarten, die sich eben dadurch ergeben, dass die Dinge automatisierbar sind, dass sie bündelbar sind, dass sie kombinierbar sind.
Ich spiel mal Teufelsadvokat. Brauche ich das?
Auf jeden Fall.
Brauchen Sie eine warme Dusche?
Ja, ich komme ja, wo ich ein bisschen darauf hinaus will, ist ja, wir erleben das ja häufig bei Innovationen. Wir haben jetzt gerade schon, waren ja schon in der Firmengeschichte von Gira unterwegs. Es gibt ja auch so ein Beispiel, Sie haben Mitte der 60er diesen großen Schalter auf den Markt gebracht. Also ich konnte einfach...
Echt Schalter.
Genau, ich konnte plötzlich mit dem Ellenbogen. Damals schien die Presse, das ist viel zu teuer, das ist der Schalter für Millionäre. Heute ist das unvorstellbar, dass man so ein kleines Feld oder gar noch so ein Ding drehen muss. Oder Sie haben auch so Sachen, ich kann mich an so Diskussionen in der Automobilindustrie erinnern. Ja, ich kaufe doch ein Auto nicht, um einen Unfall zu bauen, also brauche ich ja kein Airbag. Heute haben Autos im Schnitt was 6 Airbags. Die Frage, die ich mir mal stelle, wie filter ich das raus, was wirklich sinnvoll ist, wo ich jetzt nicht nur der Innovationslust eines entschuldigen Technikers unterliege?
Ach,
oder
kein Problem.
Oder macht das wirklich Sinn? Und deswegen, ich glaube einfach, dass sich viele die Frage stellen, brauche ich das?
Wie würden Sie die beantworten? Wir sehen jetzt, und das Beispiel Auto ist sehr gut, Sie wissen, welches Zubehör Sie beim Autokauf haben, um Ihre Wiederverkaufschancen zu erhöhen. Es gab eine Zeit lang, da waren Autos ohne Navigationsgerät nicht mehr wiederverkäuflich. Das hat sich jetzt mit den Smartphones wieder geändert. Natürlich können Sie beim Auto auch noch die Fenster kurbeln. Manche bieten das sogar für die Rücksitze noch an. Und so weiter. Was wir jetzt sehen, um das mal zu projizieren auf den Gebäudemarkt, eine Gebäudeautomatisierung, die eben Effizienzsteigerung und Komfort erhöhend ist, die hat auch was mit Investitionsschutz und Investitionssicherung zu tun. Das merken wir im Dialog mit Bauherren, die ein bisschen längerfristig denken. Ist ein Haus, das ich heute ohne eine ordentliche, sichere, funktionssichere Gebäudeautomatisierung auf die Beine stelle, ist das in 15, 20, 30 Jahren, ist das dann noch zeitgemäß oder ist das dann eben das altbackene Auto, was Sie gerade angesprochen haben? Ja? Das ist durchaus eine Denkart, die wir jetzt immer öfter gegenüberstehen. Und dann sind eben auch Standards gefragt oder sind eben auch Lösungen gefragt, die nicht eben Zeitgeist sind, die man mal eben reinbaut und dann in 5 Jahren durch eine andere Konsumelektronik ersetzt, sondern dann sind eben Standards gefragt wie KNX, wo Sie Geräte unterschiedlichster Hersteller kombinieren können, nicht auf einen angewiesen sind. Wenn Sie eine Gira KNX-Anlage kaufen dann, und in 10 Jahren irgendein anderes Gerät dran haben wollen, können Sie das, ohne die Anlage auszubauen, auch einbauen, das andere Gerät. Yeah. Unserem Marktbegleitern. Also dann sind eben solche Überlegungen wichtig, setze ich hier auf die richtige Lösung, die langfristig mir auch eine Investitionssicherung oder Investitionsschutz bietet. Also das ist hier eher die Antwort, nicht brauche ich das, sondern ist das im Sinne von immer weiter wachsender Effizienz und auch Komfortbedürfnissen, ist das nicht die bessere Lösung, da einen Euro auszugeben, als an anderen Stellen.
Zu dem Thema KNX würde ich gerne auch gleich nochmal kommen. Das ist ja ganz spannend, auch was eben die Kooperation mit Ihren Marktbegleitern, wie Sie es gerade sagten, angeht. Ich würde aber noch einmal gerne bei diesem Thema bleiben. Wenn Sie das so sagen, ist das ja völlig schlüssig. Trotzdem werden ja nach wie vor Häuser gebaut, wo das nicht drin ist. Woran liegt es? Haben die Bauherren das nicht verstanden? Haben die Handwerksunternehmen das nicht verstanden? Warum werden noch Häuser ohne Smart Home gebaut?
Also ich würde niemandem sagen, dass er was nicht verstanden hat. Aber es ist mit Sicherheit, und da müssen wir auch vor der eigenen Tür kehren als Branche, es ist in der Vergangenheit aus Profihand kein einfaches Gewerk gewesen. Also den Aufwand, den man betreiben muss, Schulung und auch ein gewisses Maß an Übung und regelmäßiger Übung, um solche Systeme installieren zu können, der war hoch. Und dann waren diese Systeme durchaus auch immer recht teuer. Also da war sowohl die Barrierefähigkeit, Trainingsaufwand, Schulungsaufwand und preislich, die einer weiteren Verbreitung erstmal nicht geholfen haben, um es mal so auszudrücken. Ja.
Ich würde gerne mal eben zu dem Thema Kooperation kommen. Wir hatten das gerade schon angesprochen. Also gerade in diesem Bereich Smart Home sehe ich bei Ihnen unheimlich viel Kooperation, zum einen mit Wettbewerbern, das ist ein Thema, was wir gleich nochmal ansprechen wollen, aber Sie kooperieren auch zum Beispiel mit Revox, einem Hersteller von Audiosystemen. Sie kooperieren mit Schüco, das ist ein Fensterhersteller. Ist das notwendig? Wollten Sie das? Wie kam es zu diesen zahlreichen Kooperationen auch mit Firmen außerhalb Ihrer Branche?
Wir liefern mit unseren Smart Home Produkten ja ein Stück weit das Herzstück für die Steuerung von Gebäuden. Und da gibt es dann eben eine ganze Menge Schnittstellen in Richtung Multimedia mit Revox, in Richtung Schiebetüren oder Dachfenster, in Richtung Türsprechanlagen, in Richtung Heizung, wo wir eben als Herzstück die Anbindung sicherstellen müssen, damit der Kunde, der ja nicht mit 7 Apps sein Haus steuern will, sondern mit einer Technologie, die im Idealfall mit einer Sprache spricht und die erweiterbar ist, funktioniert. Und aus diesem Grundbedürfnis der Endanwender heraus, dass eben die Systeme sich verstehen und miteinander funktionieren, liegt es auf der Hand, dass wir uns mit den wichtigsten Herstellern, die sich dann an unser Herzstück andocken wollen, dass wir uns mit denen austauschen und sicherstellen, dass dann eben eine Tür so zu steuern ist, wie sich ein Endanwender vorstellt. Und da haben natürlich die Türhersteller nicht die Erfahrung, wie wir jetzt als mit 30 Jahren KNX-Erfahrung und sehr viel Steuerungskompetenz. Und deshalb ist es wichtig, dass man sich da in Dialog begibt und die Entwickler die Köpfe zusammenstecken, dass beide ihre Sichtweisen verstehen und dann Produkte entwickeln, die dann für einen Endkunden eben mehr sind als nur die Einzelkomponenten.
Jetzt ist dieses Stichwort KNX schon mehrfach gefallen. Man muss das vielleicht mal eben kurz erklären. Ich versuche es mal als Laie und Sie korrigieren mich als Fachmann. Das ist ein offener Standard, den mehrere Hersteller benutzen und der sorgt im Prinzip dafür, dass Smart Home Produkte unterschiedliche Hersteller miteinander reden können. Ist das falsch?
Genau richtig.
Okay.
Genau richtig. Tut noch ein klein bisschen mehr. A, können die miteinander reden, ohne dass man dazu irgendwas Spezielles Technisches auf der Baustelle machen muss. Also der Dimmer von der Firma A kann wunderbar mit dem Taster von der Firma B zusammenarbeiten und dann kann ich über den Taster eine Leuchte dimmen. Was der Standard noch tut, ist ein Inbetriebnahmewerkzeug für die Parameter und die Inbetriebnahme eines solchen Anlage, die man ja braucht. Es gibt ein Inbetriebnahmewerkzeug, das nennt sich ETS, und damit können Sie den ganzen, es sind über 400 Hersteller, Geräte von über 400 Herstellern in einer Anlage ganz bequem in Betrieb nehmen. Das ist das Zweite, was es kann, was eigentlich so kein anderer Standard auf der Welt kann, dass man nicht nur Geräte von unterschiedlichen Herstellern, die arbeiten zusammen, ohne sich vorher begegnet zu sein, mal sozusagen technisch, und sie sind über ein Werkzeug in Betrieb zu nehmen, oder auch abzudaten, zu warten, zu ändern etc.
Wenn man sich die Mitglieder von KNX anguckt, dann, Sie haben Siemens schon gesagt, Siemens ist ein Weltkonzern, aber es gibt dann noch drei Unternehmen, die mir insbesondere aufgefallen sind. Das ist Gira natürlich, sonst würden wir jetzt gerade nicht darüber reden. Da gehören aber auch Jung und Merten zu. Wenn ich die drei Unternehmen angucke, gibt es für mich drei Sachen, die mir ins Auge springen. Zum einen alles klassischer Mittelstand. Wir reden über Firmen, die zwischen 400 und 1400 Mitarbeiter etwa haben. Dann liegen die auch alle nur einen Steinwurf auseinander. Sie in Rade vom Wald, Schalksmühle, Wiel. Einen guten Tag fahre ich halt mit dem Fahrrad ab. Also es ist wirklich relativ nah bei
sportlich.
Und an einem guten, sehr guten Tag, sagen wir so. Und das Dritte, was mir auffällt, ist, die sind Konkurrenten. Sie müssen sich doch eigentlich bis aufs Messer bekämpfen. Warum kooperieren Sie da?
Nee, also wir betrachten das als sportlichen Wettbewerb und nicht als aufs Messer bekämpfen. Und dann springe ich auch nochmal zurück zu dem, was Herr Dominik gerade gesagt hat. Uns ist wichtig, die beste Lösungsmöglichkeit anbieten zu können. Das muss nicht immer jedes Gerät von uns kommen. Es gibt so viele Geräte und Möglichkeiten, was man im Haus alles bedienen möchte. Wir können das nicht alles machen. Wir können keine Spracherkennung entwickeln. Wir können auch keine HiFi-Systeme entwickeln. Deshalb spricht aus unserer Sicht nichts dagegen, dass Sie sich ein Gira-System installieren können und dann können Sie nachträglich als Endkunde noch Ihre Sonos und auch noch ein paar Philips Hue-Leuchten aus der Konsumerwelt mit integrieren und bedienen das. Das können wir nicht alles. Deshalb haben wir ja Merten Jung Gira dann auch schon vor längerer Zeit ein gemeinsames Tochterunternehmen gegründet, die Firma Insta in Lüdenscheid, die an der Stelle entwickelt und produziert, wo Markendifferenzierung nicht so groß ist. Wir aber uns freuen, Synergien zu teilen und dann jeder macht seine Differenzierung obendrauf, dann im Wettbewerb zu sein. Im Wettbewerb gegen Großkonzerne, damals war sicherlich da Siemens eher identifiziert, morgen werden das dann vielleicht andere Großkonzerne sein aus dem Silicon Valley. Aber so begreifen wir das. Das ist erstmal eine Chance, die Lösung an sich, nämlich KNX, weiter zu verbreiten und dann kämpfen wir halt über unsere Differenzierungen, genau wie der Jung das tut. Merten ist ja inzwischen aufgegangen, auch in einem Konzern. Deshalb die Firma Insta ist ja eine Tochtergesellschaft von Jung und Gira, 50-50. Und da sitzen wir sehr konstruktiv am Tisch unter Beachtung aller Wettbewerbsregeln, machen unseren Wettbewerb, aber freuen uns auch über Entwicklungskosten durch zwei für Dinge, wo wir sagen, da ist jetzt das Alleinstellungsmerkmal am Markt nicht ganz so groß.
Ja, genau. Ich würde die KNX Association auch nicht als Kooperation begreifen, sondern wir entwickeln dafür die Branche einen Standard und über 400 Hersteller in der Zwischenzeit setzen auf diesen Standard. Das heißt aber nicht, dass die 400 Hersteller im Tagesgeschäft kooperieren, sondern natürlich sind wir Wettbewerber, wir haben überschneidende Produktsegmente und da kämpfen wir natürlich für unsere Produkte und um unsere Kunden und um unsere Projekte. mit allen. Ja. Aber gemeinsam haben wir eben auf einen Standard gesetzt und den weiterentwickelt, weil wir der festen Überzeugung sind, dass das dauerhaft für die Endanwender das bessere Angebot ist, dass sie eben nicht von einem einzelnen Hersteller mit einem proprietären System arbeiten müssen und einer Abhängigkeit sind, wenn eine einzelne Komponente nicht mehr verfügbar ist, dass das ganze Haus lahmgelegt ist und sie möglicherweise die kompletten Kabel und die kompletten Produkte aus dem Haus entfernen müssen und eine komplette Neuinstallation brauchen, weil sie sich auf einen Hersteller mit einem proprietären System eingelassen haben und der eben seinen Standard nicht weiterentwickelt, nicht updatefähig ist. Wenn wir uns weiterentwickeln, können wir unsere Produkte, unsere Komponenten updaten und können möglicherweise in einem Jahr einem Kunden, ohne dass er es überhaupt merkt, können wir ihm zusätzliche Funktionen zur Verfügung stellen, weil wir eben in einem offenen Standard sind und der sich weiterentwickelt. Und deshalb sind wir der Überzeugung, auch wenn das sicherlich ein härterer Wettbewerb ist als mit proprietären Produkten, dass das der richtige Weg ist und für den Endkunden das bessere Angebot.
Wir reden aber ja überwiegend über Mittelständler. Der Begriff ist ja heute schon ein paar Mal gefallen. Das wäre jetzt ein Thema, auf das ich gerne noch kommen würde. Deutschland, aber insbesondere das Bergische, ist halt stolz auf seinen Mittelstand. Wir reden hier von Unternehmen mit ein paar hundert, knapp über 1000 Mitarbeitern, häufig noch in Hand der Familie. Haben wir ja das Thema vorhin schon mal gehabt, was bei dem Thema Erfolgsgeheimnis. Was kann Mittelstand, was Konzern nicht kann?
Wir freuen uns, dass wir sehr nachhaltig und langfristig agieren können, auch als Geschäftsführung, dass wir nicht an Quartalszahlen irgendwo gemessen werden. Und wenn mal der Wind ein bisschen dreht, von Rückenwind auf Gegenwind, dass wir jetzt irgendwie zahlengetrieben Dinge kurzfristig ändern müssen. Und da freuen wir uns, dass wir langfristig nachhaltig uns orientieren dürfen und sollen und es eben nicht darum geht, jetzt eine Halbjahreszahl oder eine Jahreszahl zu entwickeln, sondern nachhaltig über Generationen das Geschäft weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das fällt einem Mittelständler, einem Familiengeführten sicherlich leichter als dem einen oder anderen Konzern.
Und in dem Sinne oder in der Kultur dann auch eben eine Innovationsfreude, die eine etwas höhere Risikobereitschaft vielleicht mit sich bringt, als das Konzerne tun, die dann eher die Absicherung suchen, ist das jetzt auch der richtige Weg, auf dem wir hier unser Geld investieren. Wir dürfen uns schon trauen, mal was Marktveränderndes zu machen oder mal was Neues, wonach keiner gefragt hat. Wir glauben, dass es eine tolle Idee ist für den Kunden, ob jetzt für die Installationsbetriebe oder für den Endkunden. Und das tun wir auch regelmäßig. Das ist sicherlich ein Entscheidungsmerkmal. Schnellere Entscheidungswege auch. Ich komme selber aus dem Konzern, war da 20 Jahre. Hier wird dann doch sehr schnell entschieden. Und das zeichnet uns dann auch aus, ob in Reaktion auf Krisen oder auf Chancen, auf technologische Veränderungen. Geschwindigkeit ist auch ein Attribut.
Ich muss Sie an meiner ganz persönlichen Theorie teilhaben lassen. Ich nenne es Platzhirsch-Theorie. Ich glaube, dass es in diesen größeren Kleinstädten, wie gerade vom Wald, ist es immer einen Firmenplatzhirsch gibt, ganz häufig. Ich denke, das ist so, man sagt dann in Hückeswagen zum Beispiel über die Firma Klingelberg, wenn der Klingelberg Schnupfen hat, hustet die ganze Stadt. In Marienheide gibt es Rüggeberg, Pferdwerkzeuge. Und wenn es so einen Platzhirsch wirklich gibt, dann ist das ja nun mal in Rade vom Wald sicherlich Ihrer. Das ist das Unternehmen, was im Fokus steht. Der größte Arbeitgeber, zumindest der größte private Arbeitgeber, häufig der größte Gewerbesteuerzahler, der größte Ausbildungsbetrieb. Sie wissen, worauf ich hinaus möchte. Ja. Fühlen Sie sich als Platzhirsch? Wenn ja, und was bringt das? Was macht das mit Ihnen?
Puh. Ich fühle mich nicht als Platzhirsch, wenn Sie mich jetzt persönlich fragen. Ich lebe auch nicht in Rade vorm Wald. Ich bin jetzt hier nicht groß geworden. Ich bin Rheinländer, also gebürtig und aufgewachsen. Also ich habe da jetzt keine Wahrnehmung zu, die ich anbieten kann. Aber vielleicht, du kommst jetzt auch nicht aus der Gegend hier.
Genau, ich kann es auch nur schwer greifen. Also ich wohne tatsächlich seit 4,5 Jahren in Rade vorm Wald. Und natürlich genießt Gira einen sehr, sehr guten Ruf hier als großer Arbeitgeber. Aber ich müsste lügen, ich weiß nicht, ob wir der größte Arbeitgeber sind. Ich gehe mal davon aus, wenn ich mich so umschaue, dann sehe ich jetzt nicht viele Firmen in unserer Größenordnung. Aber fühlen wir uns jetzt als Platzhirsch? Ich würde sagen, nein, wir fühlen uns wohl. Wir sind ein erfolgreiches Unternehmen, ein Familienbetrieb und freuen uns, dass wir ein tolles Team haben, motivierte Mitarbeiter, viele davon aus Radevorm Wald, die auch gerne für uns arbeiten.
Ich formuliere die Frage einmal andersrum. Ist es als so großes Unternehmen in so einer vergleichsweise kleinen Stadt, sind Sie in einer besonderen Verantwortungsrolle?
So viele Berührungspunkte haben wir mit der Stadt nicht. Wir konzentrieren uns auf unser, okay, auf unser Geschäft, dass wir uns weiterentwickeln und das treibt uns voran.
Wir nehmen uns generell in einer verantwortungsvollen Rolle wahr gegenüber unseren Mitarbeitern, mal in allererster Linie. Und das sind natürlich zu einem hohen Teil Radevorm Walder. Ja. Das auf jeden Fall, der Mensch zählt hier bei Gera. Das ist vielleicht auch noch, gehört noch auf die Liste.
Mittelstand.
Ja. Mittelstand versus Konzern, auf jeden Fall, danke. Das nehmen wir sehr bewusst wahr. Das hat auch mit langfristigem Erfolg und mit Marke und mit Kultur zu tun. Aber wir nehmen jetzt nicht für uns raus, irgendwie besonders wichtig zu sein. Das passt auch nicht zu unserer Haltung. Das ist gar nicht unser Ding. Wenn jetzt wegen Flüchtlingskrise oder Ukraine-Krise, wenn jetzt die Frage im Raum steht, sollen wir was tun, können wir was tun, dann denken wir darüber nach, dann machen wir auch Angebote, dann reden wir mit der Stadt, wenn es dann Bedarf gibt oder gäbe. Aber da ist jetzt nicht, da ist jetzt keine Haltung von, wir sind hier irgendwie wichtig.
Okay.
Das transportieren wir gar nicht. Das wollen wir auch nicht, würde ich mal sagen.
Genau. Ich bleibe nochmal bei dem Thema Mittelstand. Wir haben das auch vorhin schon gesagt, Mittelstand ist in der Regel Familien, gehört in der Familie häufig. Häufig ist es auch familiengeführt, auch das macht Mittelstand auf. Das ist jetzt bei Gera seit kurzem nicht mehr der Fall, sondern nach über 115 Jahren und 4 Generationen hat sich Dirk Giersiepen aus dem Tagesgeschäft verabschiedet. Wie muss ich mir eine Firma vorstellen, wo nach über 115 Jahren und 4 Generationen plötzlich kein Familienmitglied mehr jeden Morgen im Büro steht?
Also erstmal ist das genauso wie vorher für uns beide, würde ich mal sagen. Ne?
Genau.
Diesen Prozess den hat der Giersiepen sehr lange vorbereitet, auch mit uns sehr inklusiv. Also das ist jetzt was Unspektakuläres,
ist mal die Antwort. Ist das von außen spektakulärer als von innen vielleicht?
Wir glauben ja, weil wir vor über 2 Jahren schon unsere Mitarbeiter über diesen Schritt informiert haben. Der Giersiepen hat einen persönlichen Brief an alle Mitarbeiter und Mitarbeitenden verfasst, hat die Mitarbeitenden über seinen Schritt informiert, dass er Mitte 2022 in den Ruhestand wechseln möchte und auf die Gesellschafterrolle und dass eben Sebastian Marz und ich als interne Nachfolger die beiden Ressorts dann von ihm übernehmen werden, dass wir sukzessive über 18 Monate die Verantwortung übernehmen und so hat es sehr geräuschlos und organisch die letzten 18 Monate unspektakulär funktioniert. Die Kolleginnen und Kollegen kennen uns seit vielen Jahren und haben uns dabei unterstützt und so war jetzt tatsächlich aus unserer Wahrnehmung kein großer Wechsel in 2022, sondern das war dann über 18 Monate ganz organisch über die Bühne gegangen.
Klingt jetzt auch so, als ob man sich keine Sorgen machen müsste, dass Gera ohne ein Giersiepen nicht Gera bliebe, oder?
Nein. Nein. Fragen zu nein.
Genau. Okay.
Keine Sorge.
Was ist Gera, wenn wir die Frage stellen? Also was zeichnet Gera aus? Was sind die Werte, die Sie dann hochhalten, die weiterbleiben sollen?
Es kann jetzt die Zuhörer nicht sehen, aber Sie sehen da unser Selbstverständnis.
Ja.
Da steht es eigentlich gut formuliert. Ich könnte jetzt hier Etappen von vorlesen, aber wir leben sicherlich eben durch unsere Langfristigkeit und durch eine Unternehmenskultur. Ich habe eben Umgang mit den Mitarbeitern angesprochen. Ja, soll ich mal ein paar Sachen vorlesen oder wollen Sie das vielleicht selber machen?
Nee, Sie können sich was rausgreifen.
Aber das beschreibt sehr schön. Deshalb würde ich jetzt darauf verweisen.
Bei den Podcasts ein bisschen schwierig, aber ich glaube, ich weiß, woraus ich hinaus soll. Also es gibt da eine gewachsene Firmenkultur. Und
absolut.
Hängt aber nicht an der Person.
Nein.
Ja. Nein, die ist sicherlich vom Dirk Giersiepen transportiert worden. Aber wir begreifen uns jetzt als in der Verantwortung, sie dann jetzt weiterzutragen und weiter zu transportieren. Und der Dirk hat das auch wunderbar gemacht. Und er schafft jetzt auch das, was dann oft Mittelständlern in der Übergabe nicht so gut gelingt, sich nämlich rauszuhalten. Ja, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Viele Firmenmitglieder schaffen es dann nicht loszulassen. Wir tun uns den Gefallen, das zu tun, kann man so sagen. Ja. Und deshalb glaube ich, die Zutaten sind alle da und wir sind in der klaren Verantwortung, diese Kultur vorzutragen.
Genau, wir haben unsere Kultur und die geht uns alle an. Das ist nicht die Rolle von einem
einzelnen einem, genau.
Gesellschafter oder Geschäftsführer, sondern es geht uns alle an, inklusive unserem Führungsteam und allen Mitarbeitenden. Und wir haben unser Selbstverständnis als Marke, als Unternehmen Gira. Wir wollen eben innovativ sein, wir wollen intuitiv sein. Wir haben einen hohen Qualitätsanspruch, wir haben einen hohen Anspruch an Design und daran arbeitet ein tolles Team jeden Tag mit Leidenschaft. Und ja, es hat sich die Führung, die Geschäftsführung verändert, aber an unserem Selbstverständnis, an unserer Kultur, an unseren Markenwerten, da arbeiten wir akribisch weiter, wie wir das auch die letzten Jahre getan haben. Und das mit sehr viel Freude und Erfolg und so wollen wir das gerne auch fortsetzen.
Das heißt, das ist so tief im Unternehmen verwurzelt, dass es nicht an Köpfen hängt.
Ja.
Ja. Ein sehr schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen beiden ganz herzlich.
Sehr gerne.
Sehr gerne.